das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Von Anfang an war sie angezählt, die Idee des Bundeswirtschaftsministers. Doch jetzt scheint sie schon begraben, noch ehe sie erstmals fällig werden sollte. Die Gasumlage, die nach den Plänen Robert Habecks jede Verbraucherin und jeder Verbraucher zahlen sollte, um so vor allem große Gasimporteure zu entlasten. Der größte von ihnen, das stark angeschlagene Unternehmen Uniper, soll nun wohl morgen verstaatlicht werden. Und der Wirtschaftsminister sieht große Probleme darin, einen Staatskonzern dann auch noch mit einer Umlage zu füttern. So könnte also einerseits das Aus für die Gasumlage unmittelbar bevorstehen und sich Habeck andererseits seines ungeliebten Projektes entledigen. Aber ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht. Sebastian Deliger.
Erkennen Sie auf diesem Bild Robert Habeck? Wenn nicht, ist ihm das vielleicht ganz recht. Er hielt sich heute nämlich lieber im Hintergrund. Wird Gaslieferant Uniper verstaatlicht? Habeck schweigt heute. Was wird dann aus der Gasumlage? Auch dazu schweigt er. Dabei hat Habeck sie nach ARD-Informationen selbst in Frage gestellt für den Fall, dass Uniper verstaatlicht wird. Und das steht unmittelbar bevor, wie Uniper selbst mitteilt. Im Ergebnis ist vorgesehen, dass der Bund damit eine signifikante Mehrheitsbeteiligung an der Uniper erhält. Die finale Vereinbarung ist noch nicht abgeschlossen. Uniper wankt, weil der Gasimporteur stark auf russisches Gas gesetzt hat. Aber da kommt kaum noch was. Das Unternehmen braucht teuren Ersatz und droht deshalb in die Knie zu gehen. Um das zu verhindern, sollen die Verbraucher die Gasumlage zahlen. 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Doch kann das noch funktionieren?
Wenn Uniper verstaatlicht wird, dann würde der Staat ja praktisch das Geld bekommen, was bei der Gasumlage von den Gasverbrauchern eingesammelt wird. Und damit würde die Gasumlage von einer Umlage zu einer Steuer. Und Steuern darf der Staat nur unter sehr engen Voraussetzungen erheben, die hier wohl nicht erfüllt werden.
Habeck sieht das ähnlich, aber das Kanzleramt nach ARD-Informationen nicht. Vielleicht ist das der Grund, warum Politiker der Ampelparteien heute eher vage bleiben bei der Frage, was wird aus der Gasumlage?
Wir werden uns das nochmal jetzt genau anschauen. Die Schlussfolgerungen werden wir dann auch in den nächsten Tagen ziehen.
Es ist ja ein Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers. Insofern wäre die Frage an ihn zu stellen. Die Gasumlage ist ja nicht unser Vorschlag gewesen.
Aber ist die Gasumlage nicht wichtig, um anderen Unternehmen zu helfen? Der Experte sagt nein.
Der Staat kann natürlich bei den wichtigsten Unternehmen einsteigen. Wenn er ihnen Geld gibt, ist es eigentlich auch sinnvoll, dass er einsteigt, damit er dann auch entscheiden kann, was passieren soll. Ansonsten könnte die Umlage nicht jetzt nur für kleinere Einzelunternehmen erhoben werden. Das kann man nur für den ganzen Markt machen oder überhaupt nicht.
Ein Hin und Her mit dieser Gasumlage. Die Union will es schon immer gewusst haben und wittert die Chance, die Ampel in Bedrängnis zu bringen.
Wir werden diese Woche im Deutschen Bundestag den Antrag stellen, die Gasumlage sofort zu beenden.
Die Gasumlage, das unbekannte Wesen. Ihr könnte das ausdrohen, bevor sie überhaupt eingeführt wird.
Ja, was geschieht denn nun? Fragen wir nach bei unserem Hauptstadtkollegen Daniel Prokraka. Daniel, ist das jetzt das Aus für die Gasumlage?
Ich würde sagen, sie wackelt, aber sie fällt zumindest noch nicht. Morgen, da soll womöglich schon vormittags die Verstaatlichung von Uniper bekannt gegeben werden. Wie es mit der Gasumlage weitergeht, allerdings morgen noch nicht. Das ist das, was wir aus Regierungskreisen hören. Und es gibt ja in der Regierung tatsächlich noch unterschiedliche Auffassungen, ob das beides zusammenpasst. Eine Verstaatlichung von Uniper und gleichzeitig eine Gasumlage, die dann auch an Uniper ginge. Da sagt unser Experte im Film, den wir gerade gesehen haben, und auch Robert Habeck, nee, das passt eigentlich nicht. Da sagen aber das Kanzleramt und das Finanzministerium, aus unserer Sicht geht es sehr wohl. Und deswegen haben wir da einen Dissens. Und die Milliarden aus dieser Gasumlage, die sind ja fest eingeplant für Unternehmen, die ins Strauchen gegangen sind. Die werden gebraucht und die müssen sonst irgendwo anders herkommen. Zum Beispiel aus dem Bundeshaushalt, ist dann ein Problem für das Thema Schuldenbremse.
Wir warten ab, wie die Regierung sich einigt. Aber auch wenn Uniper jetzt verstaatlicht wird, müssen wir ja alle trotzdem höhere Gaspreise schultern. Was haben denn jetzt die Gaskundinnen und Kunden davon?
Ja, tatsächlich. Sie sagen es, die Gaspreise steigen ja sowieso auf dem Weltmarkt. Gas ist knapp, also teuer. Kann ja sein vielleicht, dass die Gasumlage wegfällt. Das würde dann Kunden ein bisschen entlasten. Kann aber auch sein, dass durch die Staatsbeteiligung bei Uniper der Staat noch mal deutlich mehr Milliarden da reinstecken muss. Vielleicht geht das auf Kosten künftiger Entlastungspakete. Also so ganz genau kann man das heute sicher nicht beantworten. Wir müssen da einfach mal gucken, ob wir in den nächsten Tagen da Schritt für Schritt etwas schlauer werden.
Danke trotzdem sehr nach Berlin. Danke, Daniel Prokraka. Dass Putin es tun würde, war nur eine Frage der Zeit. Doch dass er es nun so schnell tut, das hat dann doch viele überrascht. In gleich 4 Regionen in der Ukraine, in den besetzten Gebieten im Donbass, Lugansk und Donetsk, sowie in den südukrainischen Regionen Cherson und Saporischschja, will der russische Präsident Referenden abhalten lassen. Wobei das natürlich keine echten Referenden sind, denn wir wissen ja jetzt schon, wie es ausgehen wird. Dass nämlich diese 4 Gebiete zu russischem Staatsgebiet erklärt werden sollen. Und Putin hofft, dass sich die Dinge ebenso entwickeln wie 2014 auf der Krim. Auch dort ein Scheinreferendum, Annexion der Halbinsel und in der Folge tat der Westen nicht viel. Kann Putin darauf bauen, dass sich dies wiederholt? Gleich Fragen an die deutsche Außenministerin, aber zunächst der Bericht von Ina Ruck.
Wer ist für das Referendum? Diese Frage ist in der Gesellschaftskammer der russisch kontrollierten sogenannten Volksrepublik Donetsk eher eine rhetorische. Alle Hände oben, auch in der Nachbarregion Luhansk. Die Gebiete gehören zur Ukraine. Russland hat dortige Separatisten unterstützt, sogenannte Volksrepubliken gründen lassen und lässt die nun per Abstimmung russisch werden. Ein Referendum, das unseren Traum erfüllt. Wir kehren heim in die Russische Föderation. In mehreren zur Ukraine gehörenden und russisch besetzten Gebieten sollen sogenannte Referenden abgehalten werden, hastig einberufen, 5 Tage lang unter Kriegsbedingungen. In Zukunft gemeinsam mit Russland steht auf dem Plakat im besetzten Cherson. Das Ergebnis der Abstimmung scheint längst festzustehen. Russland schafft Fakten. Wenn das Referendum erst durch ist, sagt der von Russland eingesetzte Gebietschef von Cherson, und das Ergebnis feststeht, wird es unsere Zukunft bestimmen. Wir haben Kurs genommen auf die Wiedervereinigung mit Russland und wir kehren davon nicht mehr ab. In New York kritisierte der Kanzler das russische Vorhaben scharf. Man unterstütze weiterhin die Ukraine.
Deshalb ist auch ganz, ganz klar, dass diese Scheinreferenden nicht akzeptiert werden können, dass sie nicht gedeckt sind vom Völkerrecht und von den Verständigungen, die die Weltgemeinschaft gefunden hat. Das ist alles nur der Versuch einer imperialistischen Aggression, die dadurch verbrämt werden soll.
Im Eilverfahren verabschiedete die Duma heute ein Gesetz, das Desertion oder Ungehorsam im Kriegsfall oder bei einer Mobilmachung härter bestraft. Beobachter sehen darin eine Vorbereitung für eine mögliche größere Mobilmachung. Werbung für bezahlten Einsatz als Soldat machte Russlands Armee am Wochenende in der Stadt Rostow am Don. Wer sich für 3 oder 6 Monate verpflichtet, soll monatlich umgerechnet 2.500 Euro oder mehr verdienen, das Dreifache des russischen Durchschnittslohns. Bewerben kann sich, wer zwischen 18 und 60 Jahren alt ist und einen Schulabschluss hat.
Ja, bleibt noch die entscheidende Frage an Ina Ruck in Moskau. Ina, welches Kalkül steckt hinter der Entscheidung, diese Scheinreferenden abzuhalten?
Naja, dass da bei der sogenannten Spezialoperation in der Ukraine nicht alles rund läuft, das ist auch hier im Land nicht mehr so ganz zu verbergen, trotz aller Propaganda. Es gibt Kritik an Putin, es gibt Kritik aus den eigenen Reihen von Menschen, die sich härteres Vorgehen sogar noch wünschen. Und da braucht Putin kleine Erfolge, große Erfolge, gute Botschaften und so eine Annexion, was es ja faktisch ist, von noch mehr Landesteilen der Ukraine, wäre so ein Erfolg, den er verkünden könnte. Das ist sicher die innenpolitische Botschaft. Aber es gibt auch eine nach außen, eine typisch Putin-Botschaft. Er geht nochmal wieder aufs Ganze, indem er also Landesteile der Ukraine jetzt als russisch erklären lassen will. Und darauf wird es ja hinauslaufen, bietet er nicht nur der Ukraine, sondern auch den westlichen Verbündeten die Stirn und sagt, wer diese Gebiete militärisch angreift, greift uns selbst an. Das soll wahrscheinlich abschrecken. Das ist ein typischer putinscher Winkelzug und man darf gespannt sein, wie der Westen darauf reagieren wird.
Ina, danke nach Moskau und von dort gehen wir direkt in die Ukraine, um zu erfahren, wie dort die Reaktionen Wassili Golod in Kiew sind. Wie wertet Kiew diesen Schritt?
Die ukrainische Regierung wertet diesen Schritt als Versuch Russlands von der eigenen militärischen Schwäche abzulenken. Außenminister Kuleba hat betont, dass ein solches Scheinreferendum nichts an der Haltung der Ukraine ändern werde. Russland sei das Land, das Teile der Ukraine illegal besetzt. Das gebe der Ukraine natürlich das Recht, das eigene Territorium zu befreien. Das sei völlig legitim. Ein Sprecher von Präsident Zelensky hat heute Abend betont, dass natürlich ein solcher Schritt, ein solches Scheinreferendum dazu führen werde, dass alle diplomatischen Lösungen der derzeitigen Situation unmöglich seien. Und deswegen gibt es zwei Dinge, die die ukrainische Regierung aktuell erwartet von der Weltgemeinschaft. Einerseits sind es mehr militärische Hilfen und zum anderen erwartet die Weltgemeinschaft schärfere Sanktionen gegen Russland.
Danke, Vassili, für die Informationen nach Kiew. Ja, die Welt schaut gebannt darauf, was in der Ukraine gerade geschieht, und zwar von New York aus. Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung begann heute mit eindrücklichen Worten des Generalsekretärs Guterres. Die Welt sei in großen Schwierigkeiten, sagte er, und hatte dabei auch den Krieg gegen die Ukraine im Blick. Und über diesen will ich nun sprechen mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, die seit heute auch in New York ist. Guten Abend aus Hamburg, Frau Baerbock.
Schönen guten Abend nach Deutschland.
Ja, der Bundeskanzler, der in wenigen Stunden vor den UN sprechen wird, hat schon gesagt, wir haben es gerade im Film gehört, diese Scheinreferenden seien inakzeptabel. Das wird Putin erstmal nicht weiter kratzen. Wie gehen Sie jetzt damit um?
Ja, aber doch wird die Weltgemeinschaft hier deutlich machen, dass man eine sogenannte Abstimmung mit vorgehaltener Waffe am Kopf niemals akzeptieren kann. Nicht nur mit Blick auf die Ukraine, das ist ja eine Verhöhnung der Menschen in der Ukraine. Es ist aber auch eine Verhöhnung der Vereinten Nationen, weil dass der russische Präsident jetzt zum Auftakt dieser Generalversammlung eben dieses Zeichen in die Welt hinausgibt, macht ja auch deutlich, er möchte die ganzen Tage überlagen mit seinem russischen Angriffskrieg und signalisiert dann auch Ländern, die sich bisher ja immer wieder auch deutlich gemacht haben, das ist eine Sache, die ist weit von uns entfernt, dass man über ihre Themen, über ihre Sorgen nicht wirklich hier sprechen kann. Weil der russische Angriffskrieg wird jetzt hier noch mal wieder mehr im Fokus stehen. Und deswegen zeigt es auch, wie sehr der russische Präsident die Vereinten Nationen, das internationale Recht, eigentlich alle anderen Staaten dieser Welt mit Füßen tritt.
Sie sagen Verhöhnung, aber es ist auch noch viel mehr. Putin kann ja nun sagen, jeder Angriff der ukrainischen Armee ist nun ein Angriff gegen russisches Staatsgebiet aus seiner Weltsicht und das dann auch noch mit Waffen der NATO. Das ist eine neue Drohung.
Ja, und er hat in den letzten Wochen ja immer wieder gedroht und deswegen ist Angst auch ein schlechter Ratgeber. Natürlich müssen wir einen kühlen Kopf bewahren in dieser so wahnsinnig schwierigen Situation. Aber dieser Schritt jetzt, der macht ja auch die große Verzweiflung des russischen Regimes deutlich. Man hat offensichtlich massiv unterschätzt, dass man nicht in ein paar Tagen nach Kiew durchmarschieren kann, weil die Ukrainer sich dagegen wehren, weil sie für ihre Freiheit, weil sie für ihr Land kämpfen. Aber auch, weil er total unterschätzt hat, dass die internationale Gemeinschaft einen solchen Völkerrechtsbruch gemeinsam und geschlossen ablehnt. Und da er militärisch derzeit nicht weiterkommt, greift er jetzt zu diesem Schritt auf völkerrechtswidrige Art und Weise, sich das Land einzueignen oder anzueignen und sein ursprüngliches Narrativ, seine Fake News zu Beginn waren ja, dass er gesagt hat, russische Panzer würden genau die Gebiete befreien, wo er jetzt Referenden abhalten will. Dann haben die Menschen aber nicht gejubelt, sondern sie sind geflohen, sie wurden zum Teil erschossen. Sie freuen sich jetzt, wo Ukrainer sie befreien und jetzt greift er eben zu dem nächsten Schritt, ein Referenden anzusetzen. Aber wie gesagt, ein Referendum, was in 3 Tagen stattfinden wird, das haben Sie im Beitrag ja deutlich gemacht, das wird ja keine normale Abstimmung sein. Und erst recht nicht, wenn Militär vor Ort ist, wenn weiterhin geplündert, erschossen und vergewaltigt wird.
Aber wie gehen wir im Westen damit um? Putin schürt wieder neue Angst im Westen, das haben Sie auch gesagt, indem er die Konfrontation Russland gegen NATO noch einmal forciert. Die Angst womöglich auch vor einem Atomwaffeneinsatz. Das müssen wir nicht fürchten?
Wir müssen in dieser Situation gemeinsam deutlich machen, dass das nicht eine Art ist, wie man in der Welt Politik machen kann. Und deswegen hatte ich auch selber hier vor den Vereinten Nationen im März deutlich gemacht, wenn man das akzeptieren würde, aus Angst akzeptieren würde, dann wäre das ja eine Einladung an jedes autokratische, diktatorische Regime, seinen schwächeren Nachbarn auf der Welt zu überfallen. Dann könnte fast kein Land auf dieser Welt mehr in Sicherheit leben. Und die Vereinten Nationen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg ja genau dafür gegründet, um das zu verhindern, dass man mit Macht, mit Gewalt jegliche Regeln brechen kann, die Menschlichkeit brechen kann. Und deswegen ist es trotz all natürlich der schwierigen Situation so wichtig, dass wir es hier gemeinsam verurteilen. Und auch das ist ziemlich absehbar. Das ist die Methode des russischen Präsidenten, wenn in die Generalversammlung die Ablehnung bzw. die Empörung gegen dieses Referendum jetzt eingebracht wird, dass er sicherlich erst im Sicherheitsrat wieder ein Veto einlegen wird. Dass die letzten Vetos, die kamen alle aus Russland, egal zu welchem Thema, beim nuklearen Abrüstungsvertrag. Auch da hat Russland gerade im August blockiert. Das heißt, es wird auch immer sichtbarer auf internationaler Bühne, dass Russland hier eben nicht nur die Ukraine angreift, sondern die internationale regelbasierte Ordnung.
Mhm. Ich will noch mal auf die Waffe Angst zurückkommen, mit der er ja die ganze Zeit droht. Es darf keinen Atomkrieg geben. Auch damit hatte der Bundeskanzler von Beginn an seine vorsichtige Haltung zu Lieferungen von schweren Waffen an die Ukraine begründet. Also was folgt jetzt daraus? Jetzt erst recht keine Leopardpanzer oder vielleicht jetzt umso mehr?
Dass wir in voller Verantwortung für den Frieden in Europa die Ukraine verteidigen müssen und dass wir weiterhin auch schwere Waffen liefern. Wir haben ja gerade auch noch mal mit Blick auf die Panzerhaubitzen sehr moderne Waffen aus unserer eigenen Produktion, haben wir deutlich gemacht, wir werden diese jetzt noch mal genau liefern, weil damit konnten in den letzten Tagen und Wochen weitere Orte und damit weitere Menschen befreit werden. Aber der russischen Regierung ist auch klar, das sieht man ja jetzt, mit jedem weiteren Bruch von internationalen Regeln, desto mehr stärkt er ja den Zusammenhalt in der internationalen Gemeinschaft. Und Sie haben nuklear jetzt mehrfach angesprochen. Das ist das Worst-Case-Szenario in der gesamten Welt. Und im russischen Regime ist mehr als deutlich, dass alle Staaten, selbst die, die sich bisher enthalten haben, einen solchen Schritt niemals nicht nur akzeptieren würden sie ihn sowieso nicht, aber sich dagegen wenden würden. Deswegen müssen wir hier bei aller Vorsicht, bei aller Verantwortung, die wir haben, dürfen wir uns von dieser erneuten Provokation nicht kirre machen lassen, sondern wir müssen in der vollen Verantwortung für den Frieden in Europa die Ukraine jetzt weiterhin unterstützen. Und wir haben ja gesehen, dass
mit welchen Konsequenzen, Frau Baerbock,
die internationale Gemeinschaft bewirkt hat.
Ich weiß, ich möchte meine Frage noch mal wiederholen. Wie reagiert denn der Westen jetzt? Jetzt erst recht mehr Leopardpanzer war die Frage oder umso mehr?
Wir liefern ja gemeinsam unterschiedliche westliche Materialien, vor allen Dingen zur Luftverteidigung. Mit Blick auf die Panzer haben wir Gepard geliefert. Heute wurde jetzt der Ringtausch mit den Slowenen fertiggestellt. Das heißt, dass dort Schützenpanzer aus Slowenien jetzt geliefert werden können. Und die werden weiterhin einen Unterschied machen. Und deswegen reagiert der russische Präsident ja auch so. Deswegen ja, die Waffenlieferungen, die werden weitergehen, weil damit Menschenleben gerettet werden.
Sagt die Bundesaußenministerin in New York. Danke, Annalena Baerbock, für das Gespräch.
Danke ebenso.
Putins Pläne und wie der Westen reagiert. Dazu hat Markus Zeidler vom Westdeutschen Rundfunk diese Meinung.
Schon die Wortwahl der russischen Seite ist zynisch und wir sollten sie uns nicht zu eigen machen. Mit einem Referendum, einem freien demokratischen Akt, hat das, was nun in russisch besetzten Teilen der Ukraine inszeniert werden soll, nichts. Gar nichts zu tun. Es ist vielmehr Putins Versuch eines Befreiungsschlages. Große Teile seiner Armee zerschossen und zermürbt, sein Gegner, die Ukraine, zumindest derzeit militärisch auf dem Vormarsch. Und seine Kritiker zu Hause? Sie werden vorsichtig lauter. Vor allem auch die Falken, die eigentlich für den Krieg sind. Der Mann im Kreml setzt nun die Flucht nach vorn an. Die Scheinreferenden, sie sind ein Vehikel zur weiteren Eskalation des Krieges. Denn sobald die betroffenen Regionen nach russischem Verständnis zu Russland gehören, kann Moskau jeden Versuch der Ukrainer, diesen Teil ihres Landes zu befreien, als Angriff auf Russland werten. Eine perverse Umkehrung der Fakten. Der Vorteil für Putin? Er kann seine Spezialoperation endlich Krieg nennen, ohne eine Niederlage eingestehen zu müssen. Er kann die vermeintliche Schuld dafür der Ukraine und dem Westen zuschieben und die Mobilmachung ausrufen. Denn für seinen Krieg braucht er vor allem eines: noch mehr Kanonenfutter. Und was ihm auch hilft, ist unsere Angst vor einer nuklearen Eskalation des Konflikts. Der russische Ex-Präsident Medvedev hat sie heute mit Blick auf die Scheinreferenden bewusst neu getriggert, obwohl der Einsatz von Atomwaffen auch für Russland verheerende Folgen hätte. Ein zynisches Spiel mit der Angst. Wir sollten es nicht mitspielen und die Ukraine weiter, so gut es geht, unterstützen.
Die Meinung von Markus Zeitler. Es ist eine Rechtsfrage, an der sich nun schon seit einer gefühlten Ewigkeit die Geister scheiden. Dürfen unsere Daten, wenn wir telefonieren oder im Internet unterwegs sind, massenhaft gespeichert werden? Für die einen, etwa für die, die Straftaten verfolgen, ist dies unverzichtbar zur Aufklärung von Verbrechen. Die anderen sehen ein fundamentales Recht der Bürgerinnen und Bürger verletzt, die so unter Generalverdacht gestellt würden. Der Europäische Gerichtshof hat nun das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung gekippt, das wegen der Rechtsunklarheit ohnehin schon seit Jahren nicht mehr angewandt wurde. Und nun streiten die Ampelpartner, ob und wenn ja, wie diese Vorratsdatenspeicherung überhaupt noch eine Zukunft haben kann. Nils Krauser.
Egal ob beim Surfen im Internet oder beim Telefonieren, überall hinterlassen wir Daten. Nach dem Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung von 2015 sollten sie auch ohne Anlass gespeichert werden, um sie im Verdachtsfall an Ermittlungsbehörden weiterzugeben. Eine Verletzung der digitalen Privatsphäre hat der Europäische Gerichtshof heute geurteilt. Prinzipiell eine gute Entscheidung finden die Zuständigen in der Ampel.
Heute ist ein guter Tag für die Bürgerrechte, ein guter Tag für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit.
Der Europäische Gerichtshof hat über die deutsche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung entschieden. Es ist gut, dass damit die Jahre der Rechtsunsicherheit zu Ende gehen.
Soweit so einig, wenn da bloß nicht die Ausnahmefälle wären, in denen der EuGH das Speichern erlaubt. Etwa vorübergehend, wenn die nationale Sicherheit gefährdet ist, zum Beispiel bei Terrorgefahr. Begrenzt auf bestimmte Personen oder Orte, um schwere Kriminalität zu bekämpfen. Und wenn es um die IP-Adressen von Internetnutzern geht. Gerade beim letzten Punkt droht Streit in der Ampel. Die Innenministerin will IP-Adressen speichern lassen, vor allem um die Darstellung sexualisierter Gewalt gegen Kinder im Netz zu bekämpfen. Und das auch ohne speziellen Anlass.
Mir ging es ja von Anfang an um die Möglichkeit, die IP-Adressen zu speichern, damit wir die Täter ermitteln können. Das ist ja das Wichtige, was insbesondere für die Ermittlungsbehörden im Vordergrund steht.
Zustimmung kommt vom Bund der Kriminalbeamten. Man brauche diese Daten dringend zur Verbrechensbekämpfung. Es sei nicht das Ziel, unschuldige Menschen zu bespitzeln.
Dafür haben wir jetzt unter uns gesagt, auch gar keine Zeit und gar kein Personal. Uns geht es darum, wirklich die Straftäterinnen und Straftäter von bestimmten Straftaten, hier geht es um schwere Straftaten, zu identifizieren.
Grüne und FDP verweisen darauf, dass ein anlassloses Speichern von Daten im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen ist. Der Justizminister bevorzugt eine Alternative, das sogenannte Quick Freeze.
Nur wenn ein Anlass gegeben ist, kann gespeichert werden. Und dazu muss ein Richter oder eine Richterin dazu entscheiden. Und wenn dann klar ist, dass diese gesicherten Daten erforderlich sind, um ein Ermittlungsverfahren zum Erfolge zu führen, dann kann mit einer erneuten richterlichen Entscheidung davon auch Gebrauch gemacht werden.
Rückendeckung kommt von Netzaktivisten.
Bei der Speicherung von IP-Adressen aller Bürgerinnen und Bürger muss man die Frage stellen, wollen wir alle Menschen unter Pauschalverdacht stellen? Ist das das Menschenbild, was auch die Bundesregierung leben will?
In der Ampel gibt es noch Klärungsbedarf und das Ziel, schon bald ein neues Gesetz auf den Weg zu bringen.
Die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, hat sich heute zu Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus geäußert. Der Nachrichtenüberblick mit Konstantin Schreiber.
Die Impfung sollte demnach mit einem Präparat erfolgen, das an die Omikron-Variante angepasst ist. Dies gelte für alle bereits zugelassenen Booster-Impfstoffe. Eine vierte Impfung sei aber weiterhin nur für bestimmte Gruppen nötig, so die STIKO in ihrer heutigen Empfehlung.
Eine vierte Impfung empfiehlt die STIKO weiterhin allen Menschen ab 60 Jahren und allen, die eine Grunderkrankung haben. Ebenfalls Bewohnern von Pflegeheimen sowie Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten. Für alle anderen seien drei Impfungen ausreichend, um einem schweren Krankheitsverlauf vorzubeugen, sagt STIKO-Mitglied Bogdan bei Tagesschau24.
wenn jemand nicht irgendwie Kontakt hat zu Erkrankten, ja, dann ist jemand unter dem Alter von 60 Jahren erstmal nicht aufgefordert, jetzt eine vierte Impfung zu bekommen.
Alle drei neu zugelassenen Impfstoffe wirken gleichermaßen gut, so die STIKO. Zwei richten sich gegen die Omikron-Variante BA1. Sie war im vergangenen Winter dominierend. Nur ein Wirkstoff zielt auf die Omikron-Varianten BA4 und BA5. BA5 ist die Variante, die seit Mitte Juni vorherrschend ist. Dass dieser Wirkstoff nun besonders gefragt ist, das befürchten Mediziner.
Es gibt noch mehr Durcheinander, weil jetzt natürlich viele Patienten den aktuellsten Impfstoff haben möchten, den BA4-5. Und dann bleibt der bestellte BA1-Impfstoff vermutlich liegen.
Alle Präparate schützen vor schweren Verläufen. Die STIKO rät den Betroffenen, nicht auf einen vermeintlich besseren Impfstoff zu warten.
Die Hersteller gewerblicher Produkte haben im August so hohe Preise verlangt wie nie zuvor. Die Kostenexplosion bei Gas, Strom und Öl führte zu deutlich höheren Erzeugerpreisen. Näheres dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Ein Ende der Inflation ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, die Preissteigerungen verankern sich immer mehr im Wirtschaftskreislauf, angefangen bei den Erzeugern. Im August stiegen die Preise der Erzeuger im Vergleich zum Vorjahresmonat um 45,8%. Der stärkste Anstieg seit 1949, dem Beginn der Erhebung. Die Preistreiber bleiben Erdgas, das sich um rund 200% verteuerte, und Strom mit einem Anstieg um nahezu 300%. Die Erzeuger reichen ihre Mehrkosten an Industrie, Handel und Handwerk weiter. Deren Weitergabe an die Verbraucher aber gelingt nicht mehr so einfach. Die Folge: immer mehr Firmen müssen die Produktion drosseln oder gar stilllegen, was Verluste mit sich bringt und letztlich Jobs gefährdet.
Wissenschaftler haben etliche Verstöße der katholischen Kirche im Umgang mit sexueller Gewalt im Bistum Osnabrück festgestellt. Bischöfe hätten Täter nicht aus dem Dienst entfernt und dadurch weitere Minderjährige in Gefahr gebracht, so Forscher der Universität Osnabrück in einer Missbrauchsstudie. Erst seit 2010 habe das Bistum konsequenter gehandelt. Zudem würden Betroffene bis heute abweisend behandelt. In der Karibik hat der Hurrikan Fiona schwere Schäden angerichtet. Extreme Regenfälle sorgten in Puerto Rico für Überschwemmungen. Mindestens zwei Menschen starben. Landesweit fiel der Strom aus. Auch in der Dominikanischen Republik kam es zu Überflutungen. Mindestens ein Mensch kam ums Leben. Tausende mussten ihre Häuser verlassen. Das gestrige Erdbeben in Mexiko hat ein zweites Todesopfer gefordert. Wie die Behörden mitteilten, wurden außerdem 9 Menschen verletzt und zahlreiche Gebäude beschädigt. Das Beben an der Pazifikküste hatte eine Stärke von 7,7. Am 19. September hatte es in Mexiko bereits in den Jahren 1985 und 2017 schwere Erdbeben gegeben.
Dass die Kindheit nicht nur aus prima Kuchenteig gebacken ist, das wusste einer, der es wissen musste, der berühmte Kinderbuchautor Erich Kästner. Und das gilt nicht nur für jene Tage, in denen Kästners Bücher spielen. 2,5 Jahre Pandemie im Nacken und nun die Sorgen um den Krieg in der Ukraine und die, dass die Familie die hohen Preise nicht mehr wird bezahlen können. Am heutigen Weltkindertag hat Daniela Diehl mit Schülerinnen und Schülern gesprochen über Ängste und Träume in dieser unsicheren Zeit.
Ich heiße Samira, bin 14 Jahre alt.
Ich heiße Alessia, bin 15 Jahre alt.
Ich heiße Sarah, ich bin 14 Jahre alt.
Ich bin Chania, ich bin 15 Jahre alt.
Ich gehe viel mit meiner Familie raus und Freunden.
Ja, ich gehe gerne raus, spiele mit meinem Hund und mache was mit der Familie.
Ich gehe gerne mit Freunden raus.
Ich mag gerne Fußball spielen.
Wir gehen alle auf die Bergerschule.
Bei uns sind Kinder, die an der Regelschule, ich sag mal, gescheitert sind, die dort nicht mit dem Lernen entsprechend mitkommen und einen besonderen Unterstützungsbedarf im Bereich des Lernens haben. Ich glaube, dass wir in der Schule gerade eine sehr belastete Generation von Kindern und Jugendlichen haben. Denken Sie an die Übergänge, die in Sondersituationen Corona stattgefunden haben.
Also ich war auch sehr viel zu Hause, weil meine Mutter hat einen Freund, der hat Herzprobleme. Und deswegen hatten die halt Angst, dass ich die anstecke.
Das war sehr schlecht, da, weil ich keine Hilfe bekommen habe. Weil meine Eltern können ja halt nicht so ganz gut Deutsch.
Ich war sehr viel alleine. Ich habe meine Freunde nur manchmal so gesehen, also nicht oft.
Und jetzt kommt da noch die Ukraine-Krise, der Ukraine-Krieg.
Ich komme aus Syrien, da gab es ja auch Krieg, als ich klein war. Also ich kenne es gefühlt schon.
Ich kriege halt schon viel mit, weil meine Eltern zum Beispiel erzählen mir auch viel, dass es Krieg gibt, dass man halt aufpassen muss und dass man halt, dass der Krieg kann ja auch herkommen.
Es ist halt traurig so zu sehen, so kleine Kinder, die verletzt werden und so.
Das tut mir ja schon auch leid, weil ich meine, die können ja eigentlich gar nichts dafür. Aber ich bin erst 15 so, ich kann da ja eh nicht so viel dran ändern.
Mit den Folgen, die wir hier auch haben.
Es ist halt so viele Sachen teuer geworden. Auch das Benzin, Gas, Lebensmittel. Meine Eltern sagen, okay, zum Beispiel, es gibt Sachen, die man schon kaufen kann. Und es gibt Sachen, die sagen, nicht jetzt, lass es lieber nachher.
Und es ist halt schon nicht gut, vor allem, wenn man viele Geschwister hat und viel einkaufen muss oder eine Großfamilie einfach so hat. Ist schon schwierig dann.
Was ich für mich wünsche, dass ich halt in das Herbst, dass keine Schule zugeht.
Dass halt die Preise wieder ein bisschen runtergehen und für den Krieg natürlich, dass es aufhört. Und wegen Corona, dass das halt eher ein bisschen wieder so lockerer wird, halt so wie es halt jetzt ist.
Bleibt uns der Blick aufs Wetter und da sieht es nach ein paar Spätsommertagen aus, Claudia.
Ja, Karin, es hört auf mit diesen zum Teil sehr kräftigen Schauern, die ja jetzt schon ein paar Tage über uns hinwegziehen. Und da gab es große Unterschiede, denn manche Regionen haben gar nicht viel abbekommen. In anderen, da hat es wirklich geschüttet wie aus Eimern. Kaiserslautern, 151 Liter waren es bisher jetzt im September. So ganz ist er ja noch nicht vorbei, der Monat. Und damit schon 330%, also 100% wäre Durchschnitt, was man so im September erwarten kann. Graal-Müritz, 143 Liter, das zweieinhalbfache der sonst üblichen Menge, auch in Weimar 261%, Ottoborn dagegen gerade mal 40%. Durch diesen Schauercharakter gab es halt in manchen Regionen richtig viel Regen, andere haben so gut wie nichts abbekommen, aber gerade in den letzten Tagen waren die Schauer doch zum Teil sehr, sehr kräftig und sehr intensiv und auch häufig. In den nächsten Tagen, wir liegen unter Hochdruckeinfluss, die feuchte Luft, die zu uns kommt, kommt über die Nordsee, die noch relativ warm ist. Es ist halt eine labile Luftschichtung. Dieses Hoch, das zieht jetzt weiter nach Osten und dementsprechend, die Luftmassen drehen sich im Uhrzeigersinn ums Hoch, hat dann die warme Luft auch eine Chance, bis zu uns zu kommen. Das heißt, keine Sommertage über 25 Grad oder so, aber wir kommen zumindest mal wieder über die 20 Grad, das alles bei kühlen Nächten. Jetzt in der Nacht ziehen wirklich letzte Tropfen und Schauer nach Südosten weiter. Dann ist es trocken, locker bewölkt. Zum Teil bildet sich Nebel, insbesondere in höher gelegenen Mulden oder auch Tälern. Morgen im Laufe des Tages, dann löst sich der Nebel auf. Es entwickeln sich hier und da ein paar Quellwolken. Schauer sind aber nur ganz selten und haben dann auch nicht viel Regen dabei. Die Temperaturen gehen in der Nacht ordentlich runter auf meist so 6 bis 2 Grad. 0 Grad in höher gelegenen Tälern, also in den Mittelgebirgen. 11 Grad direkt an der Küste und auf den Inseln. Und morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen von meist 16 bis 19 Grad im äußersten Südwesten. Nachts bleibt es kalt, also auch in den Nächten zu Donnerstag und Freitag. Aber Donnerstag dann Höchstwerte von bis zu 20 Grad. Da gibt es vor allem über der Osthälfte mal ein paar dichtere Quellwolken. Freitag eher Schleierwolken, also hohe Wolken, die hereinziehen, bis zu 22 Grad. Den Rhein entlang nach Osten hin sind immerhin 14 bis 18 Grad. Und die Schleierwolken, die kündigen dann an, was zum Wochenende kommt, nämlich ein neues Tief, ein neues Frontensystem. Und das hat zumindest ab und zu mal etwas Regen dabei. So richtig viel wird es aber nicht sein. Und die Temperaturen gehen wieder runter.
Danke, Claudia Kleinert. Und eine wichtige Meldung fehlt heute noch in dieser Sendung. Sie lautet: Hamburg, Rekord im Fernsehstudio gebrochen. Der ewige Rekordhalter im Tagesthemen moderieren, Ulrich Wickert, also ich, muss heute eine Niederlage einstecken. Er hat die Tagesthemen 15 Jahre, 2 Monate und ein paar Tage moderiert und wird mit dem heutigen Tag überrundet von seiner Nachfolgerin Karin Mioska. So ist das Leben, aber ich werde es verkraften. Karin Mioska ist die mir liebste Moderatorin. Herzlichen Glückwunsch, Karin. Und zum allerletzten Mal wünsche ich jetzt Ihnen, meine Damen und Herren, noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht.
Olli, vielen, vielen Dank. Prost. Oh, wie süß. Prost, auf dich.
Auf die nächsten 15.
Mindestens.